Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auf der Messe. Ich begrüße uns auch hier. Wir kommen aus Sömmerda, einem schönen Ort in Thüringen. Und nachdem Sie einen fast philosophischen Vortrag gehört haben, ist jetzt angekündigt worden vom Programmgestalter ein skurriler, frecher Krimi aus dem Osten der Republik. Da irrt der Herr oder die Dame, wir kommen nicht aus dem Osten. Thüringen liegt in der Mitte dieser Republik. Falls man das noch nicht begriffen hat, heute machen wir gern mal darauf aufmerksam. Als wir das letzte Mal da waren, und das war vor einem Jahr, haben wir früh um 10 hier gelesen. Da packten alle ihre Stullen aus und ihre Thermosflasche und ich dachte, das ist hier so Usus. Und heute habe ich meine Thermosflasche mitbekommen. Entschuldigen Sie bitte, die ist nicht mehr die originale und die Brotbüchse auch nicht mehr. Aber ich kann Ihnen eins sagen, ich war heute früh auf dem Wochenmarkt. Es ist eine echte Thüringer Wurst. Ich habe der Fleischerin gesagt, ich möchte die bildschönste. Ich bin heute in Sachsen. Ich will dir mal zeigen, wie sowas aussieht.
Darf ich auch mal was sagen? Darf ich Ihnen mal anbieten, er hat sie nicht geschnitten. Wir würden sie noch in Böffchen schneiden und geben es dann mal rum. Also wir waren, wie gesagt, das letzte Mal hier. Gemeinsam, wie wir immer gemeinsam da sind. Mein Name ist Julia Bruns, ich bin die Autorin, das ist Holk Meisel.
Holk und Meisel, Frau Bruns sagt, wenn sie aufsteht, muss ich das auch. Entschuldigen Sie bitte.
Holk Meisel ist der Buchhändler, der einzige Buchhändler aus Sömmerda, muss ich Ihnen sagen. Das ist nicht schlimm, für mich ist es gut als Autorin. Wir sind jetzt hier, ich weiß gar nicht, das wievielte Mal, das ist jetzt unser viertes Buch, sage ich mal, also mein vierter Thüringen-Krimi, das vierte Mal mit Herrn Meisel on Tour. Wir bestreiten unsere Lesungen gemeinsam, das ist hoffentlich für die Leser unterhaltsamer.
Sie hat natürlich wie immer nicht recht, weil wir sind bestimmt gefühlt 40 Mal unterwegs gewesen. Wir sind das zweite Mal auf der Messe. Ich bin derjenige, der die Bücher vorher lesen darf. Ich darf sie auch beurteilen, ich darf auch Vorschläge machen zur Änderung. Ein Buchhändler weiß sowas, der kennt die Kunden. Meine Änderungen werden nie angenommen.
Was soll ich jetzt darauf sagen? Ich würde sagen, wo ist denn die Tasse? Und Sie schneiden mal die Wurst an. Und ich würde vielleicht, weil es jetzt so schön passt, mein aktueller Krimi spielt in Bad Langensalza. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt Bad Langensalza, diese traumhafte Kur- und Rosenstadt. Sehr schön. Und dort gibt es jedes Jahr, mittlerweile im 25. Jahr, das Mittelalterstadtfest. Das ist ganz bekannt über die Thüringer Grenzen hinaus. Es ist eines der größten Mittelalterfeste Deutschland. Zumindest behauptet es Bad Langensalza. Und das ist sehr schön. Und es ist alles in Originalkulisse und mit Kostümen. Und also wie das so ist. Und bei mir stirbt jemand. Wie sollte es anders sein beim Krimi? Und ich würde Ihnen gerne am Anfang, solange wie Herr Meisel sich hier noch einrichtet, die erste Stelle vorlesen. Die ist besonders appetitlich. Da kann ich ihm vielleicht gleich damit die Wurst verderben.
Deswegen schneide ich die Wurst mal schon nicht an. Ich bin heute durch die Sicherheitskontrolle gelaufen. Das Messer war so offen drin. Also die haben wahrscheinlich gesehen...
Mit dem Messer können Sie einen erwürgen, aber nicht schneiden.
Das ist ein Nachwendemesser, das schneidet nicht. Also das ist nicht gefährlich.
Aber danke, dass Sie mir auch eingeschenkt haben.
Ich habe es versucht. Irgendwie ist das so eine Kanne von so
Also Sie sehen, wir verstehen uns gut. Das ist jedes Mal so, wie so ein altes Ehepaar, obwohl wir keins sind.
Ich musste mir das erste Mal Getränke und Speise mitbringen. Das macht sonst immer Sie. Also ist wir haben genau, schon das genau. Rollenspiel ordentlich eingeübt.
Aber ich habe es nicht zubereitet im Normalfall. Das will keiner.
Sie müssen sich jetzt nicht wundern, wenn ich etwas von der Autorin abrücke. Das ist nicht, weil sie die Grippe hat, sondern die Texte, die sie liest, sind meist etwas makaber. Den sie heute liest, der ist so makaber, dass ich ihn nicht gerne höre. Und deswegen begebe ich mich etwas zur Seite.
Dass er ihn nicht gerne hört. Ich muss Ihnen sagen, ich habe ihn gerne geschrieben und ich habe ihn auch ganz anders geschrieben. Und jetzt darf ich hier auf eine junge Frau verweisen vom Emmons Verlag, der mich vertritt seit vielen Jahren und der mir gesagt hat, ich darf dieses erste Kapitel, was ich Ihnen gleich lesen werde, so nicht veröffentlichen. Schlichtweg, weil es eine Anleitung zur Kastration war. Mahlzeit, Herr Meisel.
Und ich habe den Text im Original zu lesen bekommen und habe mir gedacht, okay, du musst jetzt irgendwie einen Grund suchen, wie du aus dieser Nummer rauskommst. Zu dieser Lesung begleitest du Frau Bruns bitte nicht.
Na, ich habe ja die Anleitung rausgenommen, jetzt weiß ja keiner mehr, wie es geht.
Ich weiß es noch. Ich habe die Bilder noch sehr deutlich im Kopf.
Na, ich würde es Ihnen jetzt einfach mal lesen und Sie sagen mir hinterher, das wäre ganz schön, ob Sie das nachmachen können, nach dem, was ich geschrieben habe oder nicht. Wenn Sie es nachmachen können, beschweren Sie sich bei der jungen Frau hier vorne, die ist verantwortlich. Ich nehme Sie jetzt mit in das Jahr 1987. Da spielt mein Prolog, und zwar in einem Kuhstall in der Nähe von Bad Langsalza nach Wiegleben. Und dort passieren jetzt schreckliche Dinge.
Achten Sie bitte darauf, wo die gewissen Teile abgelegt werden. Ich frage Sie danach ab.
Er wollte mal Deutschlehrer werden, deswegen ist das bei uns auch so. Und alles wird immer mit einem Rotstift korrigiert. Der macht mich wahnsinnig.
Ich komme nicht aus der Bienchenzeit.
Ich hätte von Ihnen noch keins gekriegt. Kann ich jetzt mal?
Gut. Natürlich.
Haben Sie schon? Sie können ja auch mal groß die Wurst, Sie können ja mal die Wurst rumgeben, solange. Die riecht wunderbar.
Ich warte, bis Sie gelesen haben, dann hat keiner mehr Appetit.
1987. Die Schermaschine summte. Die Luft war stickig. Obwohl es weit nach Mitternacht war, spürte er noch die Schwüle des vergangenen Tages, die ihm, vermischt mit dem strengen Geruch nach mehreren tausend Kühen und dem schweren Dunst von Motorenöl und Schmiermittel, den Atem nahm. Seine Augen hatten eine Weile gebraucht, um sich nach der Dunkelheit in der Maschinenhalle der Wiegleben Milchviehanlage an das gleißende kalte Licht der kleinen Neonröhre zu gewöhnen, die direkt über der Werkbank von der Decke hing. Fast hätte er den Schalter dafür nicht gefunden. Aber seine Erinnerung hatte ihn nicht im Stich gelassen. Die Lampe beleuchtete einen schmalen Streifen auf der metallenen Arbeitsfläche. Gerade so viel, wie er brauchte. Er hatte die abgenutzte silbergraue Platte nicht groß freiräumen müssen. Die Maschinenschlosser hatten ihren Arbeitsplatz schmutzig, aber halbwegs ordentlich hinterlassen. Nur ein paar Kisten mit Schrauben musste er zur Seite rücken. Das war ausreichend, um die willenlose Gestalt, die er zuvor entkleidet hatte, auf der Werkbank abzulegen. Ersteres hatte ihm kaum Mühe gekostet. Der Mann war bei den Temperaturen ohnehin nicht mit viel mehr als einem paar Gummistiefel und einer blauen Arbeitshose bekleidet gewesen. Noch dazu handelte es sich um einen Hänfling von höchstens 70 Kilogramm. Eine widerliche kleine Ratte, die bestialisch nach Schweiß und Kuhmist stank. Voller Ekel betrachtete er den vor ihm liegenden nackten Körper. Die jugendliche Haut, die straff die Muskeln umspannte, die sehnigen, kräftigen Hände, die dünne, noch flaumige Brustbehaarung, das Muttermal an der linken Leiste, den schwarz behaarten Schambereich. Abrupt schloss er die Augen. Er spürte, wie sich sein Herz zusammenkrampfte. Das Blut rauschte in seinen Ohren. Denk nicht daran, sagte er immer wieder zu sich selbst. Er atmete tief durch, versuchte sich mit aller Kraft zu konzentrieren. Es gelang. Sein Puls verlangsamte sich wieder. Er war bereit. Entschlossen setzte er das Scherblatt auf. Die dunklen Härchen rieselten hinunter auf die gestrige Ausgabe des Neuen Deutschland, dessen Seiten er zuvor zur Hälfte sorgsam auf der Bank ausgebreitet hatte. Sie landeten auf einem Foto des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, der einem ihm fremden Mann die Hand schüttelte. Er hielt einen Moment inne und las die fettgedruckte Überschrift. Begegnung Erich Honeckers mit Bremer Bürgermeister. Darunter stand als zusammenfassende Schlagzeile: Aufgeschlossenes Gespräch mit Klaus Wedemeyer. Gemeinsame Auffassung betont, Beseitigung der Mittelstreckenraketen in Europa ist der Schlüssel zur Abrüstung. Kontakte DDR-Bremen gewürdigt. Deren Probleme möchte ich haben, dachte er und setzte die Schermaschine wieder an. Sekunden später war der Staatsratsvorsitzende unter der Schur verschwunden. Nach einer Weile hielt er erneut inne, begutachtete die kahl geschorene Stelle, legte die Maschine ab und beseitigte mit einer zackigen Wischbewegung seiner rechten Handfläche die auf der Haut verbliebenen Haare. Dann schaute er sich suchend um. Er konnte seine Tasche nicht finden. Dabei hatte er doch eben erst das Schergerät dort herausgenommen. Das musste das Adrenalin sein oder die Hitze. Regungslos stand er vor der Werkbank und starrte ins Nichts. Endlich fiel es ihm wieder ein. Die Schubkarre. Die Tasche lag in der Schubkarre, mit der er den Typ hierher transportiert hatte. Er trat einen Schritt zur Seite und touchierte mit seinem rechten Knie einen der gummiüberzogenen Griffe der Karre. Den Schmerz spürte er nicht. Hastig beugte er sich hinunter. Die Tasche war da, wo er sie abgestellt hatte. Er öffnete den Klappverschluss, zog die Flasche mit dem Jod und ein Mulltuch heraus, desinfizierte lieblos die nackte Haut und legte alles sorgsam neben den Füßen des leblosen Mannes ab. Sein Blick war starr, seine Bewegungen mechanisch auf eine seltsame Weise geschäftigt. Als nächstes fingerte er das Operationsbesteck, das er am Morgen sorgsam in ein Leinentuch eingeschlagen hatte, aus der Tasche, fasste vorsichtig nach dem Skalpell und setzte an. Er arbeitete ruhig und konzentriert. Ab und zu horchte er in die Nacht hinaus. Nichts. Die Ruhe war gespenstisch. Hin und wieder waren ein paar Kühe zu hören. Er schwitzte. Nur noch ein paar Handgriffe, dann war es soweit. Angewidert packte er das blutige Fleisch auf den auseinandergefalteten Rest der Zeitung, den er zuvor aus Ermangelung einer Nierenschale auf der Werkbank abgelegt hatte. Er wickelte die feuchte, noch warme Masse in das neue Deutschland, zog ein altes, graues Handtuch aus seiner Tasche, schlug es mehrfach um das blutdurchtränkte Paket und verstaute alles bei seinen Sachen. Das Jodfläschchen, die Schermaschine und sogar der benutzte Mull folgten. Er durfte nichts zurücklassen. Erst nachdem er sicher war, keine Spuren hinterlassen zu haben, verschloss er die Wunde. Die schwarze Naht war schief geworden. Unberührt davon warf er einen letzten abschätzigen Blick auf den Mann, zog sich die Gummihandschuhe von den Händen, warf sie samt dem Operationsbesteck in seine Tasche, klemmte diese unter seinem Arm, löschte das Licht und verließ die Halle.
Und? Möchte jetzt jemand ein Stück Wurst?
So
also, das ist wirklich die geläuterte Form. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind ein unbescholtener Buchhändler, kommen von der
unbescholten,
Arbeit.
Vor allen Dingen unbescholten.
Kommen von der Arbeit nach Hause und machen sich ihr Abendbrot. In dem Moment vibriert das Handy und ganz dringend, ich habe den ersten Text fertig, Herr Meisel, lesen Sie mal drüber. Und dann nehmen Sie solch einen Text, haben den Tisch eingedeckt, frische Wurst, Schinken, Käse, alles, was man haben will. Und dann dieser Text. Und dieser Text wirklich noch etwas strenger vor der Zäsur. Dann haben Sie keinen Appetit mehr. Und dann möchten Sie aber auch gleich reagieren. Und das geht in dem Buch auch ein bisschen so weiter. Da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht hast du ja wirklich eine Chance, da rauszukommen. Und ich darf Ihnen sagen, ich komme in all Ihren Büchern vor. Der Buchhändler ist so wichtig, da wird auch da mal anerkannt. Das spielt zweimal im Jahr spielt das eine Rolle auf den zwei Messen. In Frankfurt und in Leipzig wird erkannt, wie wichtig der Buchhändler ist. Ansonsten verkaufen sehr viele Verlage ihre Bücher lieber bei Großhändlern neben Wurst und Fleisch. Das ist allerdings schade, aber darüber wollen wir heute keine Politik
machen. Der Buchhändler ist ganz wichtig, weil ich ihn quasi Tag und Nacht an meiner Seite habe, weil er immer dabei ist, weil er gut verpflegt ist und weil er immer wichtig ist.
Und weil die Frau ja hoffentlich daran arbeitet, dass ich mal meine Rente kriege, weil ich verkaufe die Bücher ja auch ganz gut.
Ich will Ihnen aber eigentlich was über das Buch erzählen und nicht über die Rente vom Buchhändler, weil das mich erschreckt, wenn er mich immer seine Rentenversicherung nennt. Meine Krimis spielen alle in Thüringen und da geht es natürlich um Mord, da geht es natürlich um Tote. Das ist so beim Krimi, aber es geht hauptsächlich natürlich um unseren schönen Freistaat Thüringen. Es geht um unser wunderschönes Land, es geht um viel Geschichte, viel Tradition, es geht um ein... Wollen Sie die Kommissare vorstellen,
also, bevor
Sie
fangen? Vielleicht auch nochmal wichtiger, dass wir zu diesem Buch direkt kommen. Es geht diesmal um einen Mittelaltermarkt. Waren Sie schon mal auf so einen? Also in Thüringen sind die ganz verrückt und ich glaube, dort verkehren auch viele Verrückte. Allerdings im wirklich positiven Sinn. Es geht so weit, dass die Papierkörbe verkleidet werden, dass man nicht erkennt, dass die aus Plastik sind. Da wird Sackleinen rausgeholt. Da denke ich mir immer...
Ganz toll, ich kann es Ihnen nur empfehlen, das ist ein traumhaftes Fest.
Ich habe bloß Angst, dass mir dann die Betreiber dieser Märkte sagen, also Herr Meisel, wenn Sie hier Bücher verkaufen wollen, nur handgeschriebene und im Kloster gefertigt, da kann ich natürlich nicht mithalten. Die zwei Kommissare, die ich vorstellen möchte, sind Berntsen und Kohlschütter. Das ist ein Duo, wie man sich es gerne vorstellt, einer, der aus dem Wilden Westen kommt, aus Bremen. Einer, der vor 25 Jahren in den Osten gekommen ist, weil er hier Aufstiegschancen gesehen hat. Einer, der 25 Jahre lang im Osten gelebt hat und nicht mitbekommen hat, was sich hier entwickelt hat, wo die Menschen hierher kommen, wie die Menschen ticken. Also so ein richtig sympathischer Typ, die gibt es heute nicht mehr. Und der andere ist ein 40-jähriger Aufsteiger in unserer Zeit, der in diese Zeit hineingelebt hat. Er hat nur ein Manko, alle Frauen, die bei 3 nicht auf dem Baum sind, sind fällig. Also der Mann ernährt sich regelrecht davon. Die beiden aufeinander losgelassen, macht ungemein viel Spaß, weil sie hören alle Vorurteile, die sie seit 25 Jahren nicht gehört haben. Und wir haben in unseren Lesungen nicht nur Ostdeutsche, sondern auch Westdeutsche, meist aber Mitteldeutsche bei uns. Und die sind immer beide davon angetan, weil sie erkennen sich irgendwo wieder.
Also für uns ist es wichtig, dass das, was wir tun, Spaß macht. Vielleicht merken Sie das hier, ich glaube, es ist nur ein kleiner Einblick. Wir mögen uns wirklich nicht, es ist im richtigen Leben wirklich so. Aber wir mögen die Literatur, wir mögen den Krimi, wir mögen die Geschichten, die wir erzählen. Und wir möchten gern Freude verbreiten. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Also meine Krimis sind unterhaltsam. Ich würde nicht sagen blutrünstig, ich glaube, da war jetzt der Prolog etwas falscher Eindruck, aber unterhaltsam.
Also Frau Bruns bereitet sich auf ihre Bücher vor, indem sie Medizinbücher liest. Und da denke ich schon mal, da werden teilweise Sachen sehr genau geschildert, die man so eigentlich nicht wissen will. Ich gehöre dann doch eher zu denen, die die Bilder zukleben und die Texte lesen wollen.
Ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich muss ja wenigstens, die Leute müssen ja sterben. Also in diesem Fall war es schwierig. Die Stelle würde ich Ihnen gleich lesen. Der musste sterben, der musste beim wichtigsten Spiel des Mittelalterstadtfestes sterben. Und ich muss ja sicher sein, dass es dann tatsächlich so ist. Ich hatte ein Buch in Rudelstadt zum Barockfest und dort wollte ich den jungen Mann aus dem Fenster am ersten Stock werfen. Und da sagte mir meine Lektorin, der ist da nicht tot. Das wirft Ihnen natürlich komplett die ganze Geschichte durcheinander, weil Sie dürfen in das Schloss nur in die erste Etage, in die zweite darf keiner. Der musste aber irgendwie sterben. Das heißt, ich musste mir dann überlegen, wie kriege ich den jetzt tot? Das ist dann schon anstrengend als Krimi-Autorin.
Das war aber dann bei der Lesung sehr interessant. Wir haben auf diesem Schloss gelesen und an dem Tag war dann auch noch eine Mittelalterführung. Und da habe ich mir gedacht, ja, Frau Bruns, wenn das so schwer ist, wenn die Leute hier im Schloss sterben sollen, dann gucken Sie sich doch einfach mal in der Gruppe um. Da hat bestimmt irgendeiner eine Idee, wie man das realisieren kann.
Er hat das dann über 30 Minuten bei dieser Lesung ausformuliert, wie er sich vorstellen könnte, wie jeder der einzelnen Gäste unserer Lesung, was ja das Peinliche war, hier vielleicht beim Rausgehen fallen, stürzen oder irgendwie um die Ecke gebracht werden könnte. Das Ganze bei einem tobenden Gewitter in einem dunklen Schloss. Es war gruselig. Ich hatte schon Sorge, wir wären nicht mehr eingeladen. Wir sind aber wieder eingeladen worden. So ganz ernst nehmen ihn die Leute dann doch nicht.
Weil sie immer dafür sorgen. Kein Wunder.
Ich muss Ihnen sagen, er sagte gerade, Berntsen und Kohlschütte sind meine Kommissare. Das sind sehr nette Kommissare, finde ich zumindest, die sich auch nicht leiden können. Dann ist natürlich die wichtigste Figur neben den Kommissaren, das ist das, was der Buchhändler gerne erwähnt, der Buchhändler. In diesem aktuellen Buch habe ich mir einen Scherz erlaubt und habe ihn zu Fall gebracht, habe ihn überfallen lassen und er liegt bewusstlos da. Dann habe ich meinen Hund geholt, der hat ihn abgeleckt, weil ich weiß, er hasst meinen Hund. Also ich bin schon böse mitunter.
Also ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, als ich das Manuskript gelesen habe, lag ich leblos vor meinen Regalen und da habe ich mir gedacht, okay, die Odyssee hat ein Ende, du musst nie wieder mit Frau Bruns auf Lesereise gehen. Sie hat mich dann aber ganz schnell ein paar Seiten weiter wiederbelebt. Wahrscheinlich werde ich doch benötigt,
um meine Kommentare zu geben. Jetzt mal ehrlich, ich kann doch den Buchhändler nicht sterben lassen. Wer sollte die Bücher verkaufen, da werde ich mich ins eigene Knie schießen. Natürlich habe ich sie wieder aufgeweckt, das mache ich gerne.
Und das auch noch durch einen Hund, der mich wirklich abschlägt im Gesicht. Ich kann Ihnen sagen, ich bin da Vollstädter. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen.
Ich muss Ihnen aber dazu sagen, zur Krönung des Ganzen, bevor der Hund kam, habe ich Kommissar Berntsen, das ist die Lieblingsfigur von Herrn Meisel, noch über ihn fallen lassen. Der lag dann auch noch drauf. Das wiederum fand Herr Meisel gut. Also ich habe mir schon da wirklich was überlegt.
Und zur Ehrenrettung muss man noch eins sagen. Der Hund heißt Luna, ist eine Hündin. Und Luna mag mich abgöttisch im Gegensatz zu ihrer Herrin. Und Luna verteidigt mich. Also wenn Luna bei mir im Laden ist, kommt kein Kunde rein, weil der wird verbellt.
Oder kein Kunde raus, wenn er kein Buch von mir kauft. Das hatte sich auch schon gebracht.
Das mache ich dann schon.
Ich würde Ihnen jetzt, weil wir wirklich nur 30 Minuten haben, leider noch eine Stelle lesen. Ich würde Sie jetzt mit nach Bad Langensalza nehmen. Ich würde Sie mit zum Mittelalterstadtfest nehmen und ich würde Sie mit an den Moment nehmen, an dem die Leiche auftaucht. In der Mitte des Turnierplatzes fiel Kohlschütter sofort ein seltsames Gerät ins Auge, das ihn an einen Teil seines Schulsportunterrichtes erinnerte, den er lieber ausblendete. Es handelte sich um einen extra langen Schwebebalken, der sich vor den Turngeräten allerdings dadurch unterschied, dass etwa 2 Meter über dem Balken eine Holzstange angebracht war, an der an dicken Hanfseilen und in einigem Abstand zueinander 6 prall gefüllte Mehlsäcke baumelten. Auf das Kommando eines Zisterziensermönches, dem 2 Adjutanten in Kniehosen zur Seite standen, postierten sich jeweils 3 junge Männer auf der rechten und linken Seite und ergriffen jeder einen Sack, den sie so weit wie möglich zu sich heranzogen. Ein 7. Mann bestieg den Balken und schaute erwartungsvoll in die Runde. Der Mönch gab das Zeichen und der Bursche rannte los, während die anderen versuchten, ihn mit den kraftvoll zur Mitte gestoßenen Säcken zur Fall zu bringen. Es geht um die Zeit, die man braucht und natürlich darum, durchzukommen, erklärte Lea Kohlschütters Freundin und drängelte sich zwischen den Zuschauern hindurch. 6 Mannschaften aus den Bad Langensalzaer Ortsteilen treten in 4 Disziplinen gegeneinander an. Das Teufelswerk, so heißt das Teil dort, sagte sie auf den Schwebebalken zeigend, ist der Höhepunkt des Turniers. Der erste Läufer hatte es geschafft, sprang mit einem Satz vom Balken, riss die Hände nach oben, rannte zu seiner Mannschaft und klatschte einen nach dem anderen ab. Dabei brüllten sie einander undefinierbare Schlachtrufe zu. Der Negelstädter Recke bleibt wohlbehalten. Pfeilschnell bezwang er als erster das gefährliche Teufelswerk in nur 4,2 Sekunden. Es trete nun der Wieglebner hervor und beweise seinen Mut, rief der Mönch mit bebender Stimme, begleitet vom Applaus und den Jubelschreien der Zuschauer. Einer seiner Gehilfen notierte die Zeit, der andere konnte seine Begeisterung kaum verbergen. Ein junger Mann, höchstens 18 Jahre alt, war an der Reihe. Leichtfüßig hüpfte er auf den Schwebebalken, richtete sich auf, schaute selbstsicher ins Publikum und zwinkerte ein paar jungen Mädchen zu, die ihn aus der ersten Reihe anhimmelten und unaufhörlich kicherten. Nachdem der Bursche die Aufmerksamkeit ausgiebig genossen hatte, gab der Mönch das Startsignal. Wiegleben gewinnt, rief irgendjemand aus Leibeskräften. Der Kerl war schneller als sein Vorgänger. Er hatte den dritten Sack schon nach 2 Sprüngen erfolgreich hinter sich gelassen. Der nächste verfehlte ihn nur um Haaresbreite. Ein Raunen ging durch die Menge. Kohlschütter bemerkte, wie Lea voller Spannung die Luft anhielt. Der fünfte Sack schnellte in erstaunlichem Tempo auf den Jungen zu. Er wischte ihn an den Hüften und schleuderte ihn zu Boden. Bei seinem Aufprall stob der Sand auf. Freudenrufe aus der Nägelstädter Ecke wurden laut. Dazwischen mischten sich Klagelaute des Wieglebener Teams. Die Kollision mit dem Spieler hatte den Sack erstaunlicherweise nur wenig abgebremst. Er schwang zurück, löste sich aus seiner Befestigung und landete unsanft auf dem jungen Mann, der gerade dabei war, sich unter den Anfeuerungsrufen seines Fanclubs mühsam wieder aufzurappeln. Die unerwartete Wucht streckte ihn erneut nieder. Sein Aufschrei wurde von dem frenetischen Gejohle übertönt. Gelächter machte sich breit. Mit dem Aufprall hatte sich der Sack geöffnet. Ein Turnschuh kullerte heraus. Dann kam etwas, das wie eine menschliche Hand aussah, zum Vorschein. Die Zuschauer waren kaum noch zu halten. Bravo-Rufe hallten über den Töpfermarkt. Nur die 3 Verantwortlichen und die Teams standen regungslos und schauten sich mit versteinerten Gesichtern verunsichert an. Der Mönch war der Erste, der reagierte. Kreidebleich umrundete er den Schwebebalken, wobei sich seine Beine immer wieder in der langen Kutte verhedderten und er in dem dicken Sand nur schwerfällig vorankam. »Der Arm ist echt«, schrie er fassungslos, warf sich auf die Knie und zog den Sack mit angewiderter Miene von dem regungslos daliegenden Läufer der Wieglebender Mannschaft. »Das ist keine Puppe, hört doch, das ist keine Puppe«, er schaute sich immer wieder hilfesuchend um, während er an den Schultern des Wieglebners rüttelte, auf dessen Stirn eine blutende Platzwunde zu sehen war. »Wir brauchen Hilfe, schnell! Der Junge hat eine Leiche an den Kopf bekommen!« Mit dem letzten Satz geriet das Publikum vollständig aus dem Häuschen, denn es hielt das Ganze für ein ausgezeichnet inszeniertes Schauspiel und war in seiner Euphorie kaum noch zu bremsen.
Tja, es wird auch noch ein bisschen gefoltert. Es ist also wirklich ein Krimi, der sich lohnt. Falls Sie ihn kaufen wollen, er hat heute Premiere, erst heute, den ersten Tag auf dem Markt. Ich darf ihn als Buchhändler heute das erste Mal verkaufen. Da ich weiß, dass die Anfahrt mit Straßenbahn oder Bus nach Sommer da ein bisschen weiter ist, eine kleine regionale Werbung sei mir erlaubt. Sommer da hat nächstes Jahr den Thüringentag erobert. Der Thüringentag wird in Sommer da stattfinden. Frau Bruns wird bis dahin hoffentlich endlich mal ein Buch über Sommer da schreiben. Meine Buchhandlung liegt gleich am Marktplatz, gleich der Kirche gegenüber. Wir werden eine Lesung machen, sie wird signieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie alle nach Sommer da kämen und bei mir dieses Buch dann kaufen. Wenn es nicht geht, kaufen Sie wenigstens das heute. Ich glaube, hier vorne steht ein Tisch, da ist irgendwie eine nette Kollegin, die würde das gern kassieren. Sie werden verstehen, die Autorin darf für ihr Buch nicht werben. Aber ich bin ja nun mal Buchhändler und ich habe 1989 gesagt bekommen, dass der Osten daran kaputt gegangen ist, dass wir die Wirtschaft nicht verstehen würden und wie man die managt. Ich denke mal, wir haben das inzwischen begriffen. Das ist ein gutes Buch, das wirbt für meine Stadt, das wirbt für mein Land. Also kaufen Sie es ganz einfach, da geht's auch mir gut. Danke.
Also Sie sehen jetzt, warum ich ihn mitgebracht habe. So ist das immer, das ist der normale Werbeblock. Ich kann Ihnen nur sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder mehrere schöne Tage, je nachdem, wie lange Sie hier auf der Messe bleiben in Leipzig. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele interessante Autoren kennenlernen, nicht so viele anstrengende Buchhändler. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Bücher finden, die Sie begeistert, dass Sie lesen. Darüber freue ich mich am meisten, was immer das auch ist. Ich hoffe natürlich, Sie lesen 1 oder 2 Bücher von mir. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn Sie unterhaltsame Krimis mögen, bin ich, glaube ich, die richtige Ansprechpartnerin. Wenn Sie Thüringen mögen, glaube ich auch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.
Und natürlich hat Frau Bruns nicht das letzte Wort, weil das hat sie nie. Ich wünsche Ihnen mindestens so anstrengende Buchhändler wie mich in jeder Buchhandlung, in die Sie gehen. Ich gehöre zu der aussterbenden Gattung.
Kannst du Ihnen den Ton abdrehen?
Ich bin ein Buchhändler, der noch liest und der noch gerne liest und der sich auch gerne noch überraschen lässt. Und ich lese sowohl Kinderbücher wie Krimis, wie philosophische Werke und auch die alten Klassiker, weil ich habe im Sommer da auch ein kleines Antiquariat. Ich rette also, was zu retten ist. Danke.
Wunderschönen guten Tag. Mir wurde gesagt, ich darf schon anfangen und ehe irgendwelche nicht überbrückten Pausen entstehen, denke ich mir, legen wir vielleicht auch gleich los. Sie haben es ja gesehen, ich vertrete hier den Machhandel Verlag. Das ist ein Verlag, der sich im Wesentlichen auf moderne Versionen von Märchen spezialisiert hat. Und das Schöne daran ist, dass jedes Jahr eine Anthologie erscheint. Es gibt immer eine Ausschreibung zu einem bestimmten Märchenthema. Und ich habe Ihnen mehrere davon mitgebracht. Vor 2 Jahren zum Beispiel sind russische Märchen rausgekommen. Der Titel wirkt immer auf den ersten Blick so ein bisschen unspektakulär. Der Untertitel ist das eigentlich Spannende. Also die russischen Märchen damals hießen Lenin und Baba Yaga. Wer also sich vorstellen möchte oder mitgenommen werden möchte auf eine Reise, wie es den russischen Märchenfiguren in der heutigen Zeit ergehen könnte und wie sie in der modernen Welt klarkommen, ist bei diesem Buch auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Es gibt viele andere Anthologien, unter anderem mehrere Varianten von Grimms Märchen, Andersens Märchen. Wer ein Herz für die Rübezahl-Sagen hat, ist genauso richtig aufgehoben und auch von Hauff gibt es etwas. Und die aktuelle Ausgabe, die jetzt also wirklich buchstäblich gerade erschienen ist, sind Märchen aus 1001 Nacht, aus denen ich Ihnen dann auch gern etwas vorlesen möchte. Dazu gesagt werden muss vielleicht noch, dass die Märchen alle für Erwachsene konzipiert sind. Es ist also nicht unbedingt so als reine Kinderliteratur gedacht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.